Guten Morgen. Guten Morgen hier im Saal, guten Morgen in der Übertragung, guten Morgen auf der Aufnahme, wer sich das später mal noch anhört. Manche werden sich erinnern, das vorletzte Mal, als ich hier gestanden habe, habe ich das getan in Rettungsdienstkleidung, weil wir miteinander ein bisschen Erste Hilfe gelernt haben und mit dem barmherzigen Samariter darüber nachgedacht haben, für wen denn wir jetzt ein Nächster sein können. Und was das für uns bedeuten mag. Ich hatte dann überlegt, ob ich heute in Brandschutzkleidung komme. Schließlich geht es um Feuer. Nachdem die Predigt dann annähernd fertig war, habe ich beschlossen, die Kleidung wird dem Thema nicht gerecht. Wir ziehen Brandschutzkleidung an bei der Feuerwehr, wenn wir Feuer ausmachen wollen. Abgesehen davon, dass das furchtbar warm ist in dem Zeug. Das hilft, wenn einen die Flammen überrollen oder wenn es draußen Minusgrade sind, aber hier drin wäre es höchst unangenehm. Heute geht es darum, Feuer anzuzünden, Brandstifter Gottes zu sein. Und da passt das einfach nicht mit der Brandschutzkleidung. Trotzdem wird es um Feuer gehen, darum, was es braucht, damit das Feuer brennt und darum, was Jesus vermutlich damit sagen wollte. Wir haben einen nicht ganz so typischen Text aus dem Lukas-Evangelium vor uns. Bea hat es ja schon angedeutet. Jesus hatte im Laufe der Zeit sehr viele Zuhörer, aber waren die auch alle mit vollem Herz dabei? Haben die sich überzeugen lassen von dem, was sie gehört und gesehen haben? Vermutlich nicht. Vielleicht waren einige dabei, die immer wieder Predigten von Jesus gehört haben. Die wussten, worauf so eine Predigt auch hinausläuft. Und entweder haben sie interessiert weiter zugehört oder zwischendrin schon abgeschaltet. Kenne ich schon, ich weiß ja, was kommt. Egal wie, für die Zuhörer, die gerade dabei sind, als Jesus wieder einmal predigt, muss das hier wie ein nasser Waschlappen im müden Gesicht gewesen sein. Schluss mit heiler Welt. Ich lese uns aus Lukas 12, Versen 49 bis 53. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung, Zwietracht. In einem anderen Evangelium steht das Schwert. Von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. So. Ich unterlege uns den Text kurzfarbig, dann sehen wir, dass es sich grob in drei Teile aufteilt. Stilistisch interessant. Das eigentliche Ziel, worauf es rausläuft, steht am Anfang. Was es braucht bis dahin, das steht mittendrin und dann zum Schluss folgt erst die Zustandsbeschreibung. Wir haben es oft eigentlich umgekehrt und ich predige es auch andersrum. Dass wir erst sagen, wie sieht es denn aus, dann was braucht es denn und dann wo wollen wir hin. Wir rollen es von hinten auf und reden über Streit. Drei gegen zwei. Zwei gegen drei. Mutter gegen Tochter. Ich glaube, das ist nur so eine verkürzte Auflistung, die Lukas hier schreibt. Das kann auch alles andere sein. Eltern gegen Kinder. Schwiegereltern gegen Schwiegerkinder. Und jede andere denkbare Kombination. Jeder gegen jeden. Klingt nach der Aufstellung für die nächste Tischtennisrunde, ist aber leider ein ernstes Thema. Jesus sagt, es wird zum Konflikt kommen. Und ich bin der Grund dafür. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Fast schon eigenartig bei seiner Geburt hieß es doch noch von den Engeln Frieden auf Erden. Konflikte sind in der Bibel kein Tabuthema. Josef sagte seinen Brüdern auf dem Weg zurück, was genau? Streitet nicht auf dem Weg. Wie oft hat unsere Mutter uns das immer wieder mal gesagt? Ne? Streitet nicht auf dem Weg. Isaak hatte eine Fehde mit den Philistern um die Wasserstellen, so sehr sogar, dass er einen Brunnen Zank nannte und extra noch einen Brunnen gegraben hat und den dann Streit genannt hat. Wenn wir noch ein paar Monate mit Lukas so weitermachen, kommen wir an die Stelle, wo sich die Jünger streiten, wer denn jetzt der Größte unter ihnen ist. Paulus schreibt irgendwann, zürnt ihr, dann sündigt wenigstens nicht. Schreibt er an die Epheser. Er hat es auch mal geschafft, dass sich Pharisäer und Sadduzäer, sonst immer sehr einig, wenn es gegen die Christen ging, aber in dem Moment sind selbst die sich mal ziemlich in die Haare gekommen. Überhaupt, die Apostel waren auch nicht immer einer Meinung, wie das denn so funktionieren soll. Wir kommen gleich drauf, dass es Streit und Streit gibt. Solchen und solchen. Aber fürs Erste stellen wir mal fest, Streit ist normal. Was nicht bedeutet, er ist biblisch und wir sollen ihn unbedingt suchen. So bitte nicht. Aber er ist vorhergesagt. Er braucht uns nicht zu überraschen. Ich bin gekommen und dadurch gibt es Streit. Auf die Frage nach einem guten Umgang mit solchen Situationen, mit Konflikten, ist das vielleicht schon die erste Antwort. Wenn ich damit rechne, dass es Ärger geben kann, gehe ich von Anfang an anders damit um. Wie gehen wir mit Konflikten um? Die Bibel kennt das Wort im Übrigen gar nicht. Dort ist dann vom Streit oder von Zwietracht die Rede. Im Programm Selbstbehauptung für Kinder von Protectix bringen wir Vorschülern und Grundschülern bei, Streit ist grundsätzlich erstmal was fast Normales. Es gibt Streit und es gibt Streit. Wir unterscheiden zwischen einem Streit, der einen Grund hat und der vernünftig geführt werden kann. Zwei Schüler interessieren sich in der Bibliothek für das gleiche Buch. Genau genommen eher ein Interessenskonflikt, aber kein Grund, sich in die Haare zu bekommen. Das ist ein Konflikt, der sich lösen lässt. Auch wenn Schüler das erstmal lernen müssen, wie man das hinbekommt. Aber dafür sind wir da, ihnen das beizubringen. Das Gegenteil ist der hässliche Streit, der keinen besonderen Grund hat, außer dem anderen eine zu verpassen. Wir nennen das dann jemanden ärgern. Ärgern zielt auf das Herz des anderen. Ärgern will wehtun. Und irgendwann wird auch sowas Mobbing. Beim Streit geht es um eine Sache oder um eine Person. In dem Fall um Jesus, um seine Rolle, um seine Funktion. Ist er wirklich Gottes Sohn? Ist er wirklich Gott? Das heißt, Konflikte haben mitunter auch eine geistliche Dimension. Und auch Kriege können dann einen geistlichen Hintergrund haben oder einen fehlenden geistlichen Hintergrund. Das werden sich die Kriegsparteien schönreden, aber letztlich geht es entweder um Neid und Habgier oder um echten religiösen Streit, wenn man die Juden, das Volk Gottes, ausradiert sehen will. Auch solcher Streit hat eine geistliche Dimension. Woher kommt der Streit? Zu Hause oder in der Gemeinde? Also in anderen, nicht hier in Grünberg, hier fällt es mir jedenfalls bis jetzt nicht auf. In der Welt. Wir haben in den letzten Predigten Ansätze dazu gehört. Björn Steinhilber, der erklärt hat, es gibt so diesen Spruch, und ich fand den toll und habe mir extra aufgeschrieben, Björn. Ich, mich, meine, mir, Jesus segnet diese vier. Björn Zümner, der erklärt hat, die Zwei-Welten-Lehre, die hat einen Fehler, weil die Welt innerhalb der Gemeinde dummerweise auch aus Menschen besteht. Und Menschen sind, jetzt lässt Luther grüßen zuerst, und immer auf sich selbst bezogen. Der Streit kommt aus der Natur des Menschen. Lukas 6, Vers 45, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er auch. Und vor allem, einem kann es nicht egal sein, wenn es um Gott geht. Der Widersacher, der Teufel, der Satan. Der wird schon dafür sorgen, dass es nicht harmonisch bleibt. Er will den Streit. Er will den Konflikt. Er braucht den, er lebt davon. Er macht Freudentänze, wenn wir uns in die Haare bekommen, weil es uns dann Zeit und Kraft und Liebe raubt, um uns mit Gott zu beschäftigen. Zum anderen kommt der Streit daher, weil es einfach unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und die darf es geben. Dann macht der Ton die Musik. Wenn wir das Streiten in einer Gemeinde verstehen als ein Ringen um das richtige Verständnis, dann ist das doch grundsätzlich etwas Gutes. Schlecht ist es erst, wenn sowas persönlich geführt wird. Deswegen haben wir in der Ausbildung als Konfliktberater im Landesfeuerwehrverband ein paar Werkzeuge kennengelernt, die helfen, sowas in einer guten Weise miteinander auszufechten. Zwei Werkzeuge daraus. Das eine, hört aktiv zu, stellt Fragen. Warum denkst du so? Verstehe ich dich richtig, dass du das so und so verstehst? Und sprecht mit Ich-Botschaften. Es ist immer, wie soll ich sagen, also es greift den anderen weniger an, wenn ich sage, ich fühle mich so oder ich wünsche mir, dass das so oder so wäre, als ihm zu sagen, du bist der Blöde. Wer sehen will, wie es nicht geht, guckt sich die Tagesschau diese Woche an. Das war kein schöner Streit, den sie da vorgeführt haben. Paulus hatte ich schon kurz zitiert. An die Epheser schreibt er ein Zitat eigentlich aus den Psalmen. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Es kann sein, dass ihr zornig seid. Es kann sein, dass ihr Streit habt. Aber dann geht wenigstens vernünftig miteinander um und versündigt euch nicht aneinander. Lasst den anderen immer noch Mensch sein. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. So geht der Vers weiter. Bleibt da drin nicht hängen. Lasst das nicht euer weiteres Miteinander bestimmen, dieser Streit. Interessant, die Bibel sagt nicht, seid nicht zornig. Sie sagt nur, wenn ihr schon zornig seid, dann vernünftig, sündigt nicht, seid nicht überrascht, habt keine Angst vor Konflikten, auch weil sie sich nicht vermeiden lassen. Wir haben es halt mit Menschen zu tun, aber lernt gut, mit solchen Konflikten und mit Menschen umzugehen. Und dann steht da, fast schon eingeschoben, dieses Ich muss vorher getauft werden. Das mag für uns heute leicht verständlich sein, weil wir ja die Bibel schon kennen und gelesen haben, was das mit der Taufe auf sich hat. Die Zuhörer damals werden das nicht so wirklich verstanden haben. Da spricht Jesus in Kapitel 12 von Lukas schon von dieser Taufe, von der wir wissen, er meint Tod und Auferstehung. Er meint Karfreitag und Ostern. 10 Kapitel, bevor das alles überhaupt passiert. Er wusste das schon. Da weiß er schon, worauf das alles rauslaufen wird. Dafür ist er geboren, dafür lebt er und dafür wird er sterben. Später werden wir bei Paulus lesen, das Wort vom Kreuz ist den Augen derer, die verloren gehen, etwas völlig Unsinniges. Es ist eine Torheit für diese Leute. Aber für diejenigen, die gerettet werden, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. 1. Korinther in einer etwas anderen Übersetzung. Dass Jesus für meine Sünden am Kreuz stirbt, weil Gott mir dadurch meine Schuld vergeben kann, ist absolut notwendig. Es gibt keine andere Lösung. Ich bin ein Mensch. Das ist gleichbedeutend mit, ich bin ein Sünder. Und der Preis für die Sünde ist nun mal der Tod. Irgendwann stirbt jemand für diese Sünde. Und wenn ich nicht an Gott glaube, wenn mein Leben nicht Gott gehört, dann sterbe ich und trage die Konsequenzen. Punkt. Wenn ich an Gott glaube, wenn ich ihm mein Leben gegeben habe, wenn ich ihm gesagt habe, sei der Herr meines Lebens, dann ist Jesus an meiner Stelle gestorben und das gilt. Und der Rest gilt dann auch. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und eines Tages wird mein Leben hier auf der Erde zu Ende sein und mein Körper wird dann beerdigt. Aber irgendwie, und ich weiß nicht, wie ich das mir vorstellen soll, wie sich das anfühlen wird, wie das aussehen wird, wird mein Geist, meine Seele ewig weiterleben. Das Evangelium, das sich quer durch die ganze Bibel zieht, wir haben es gesungen, das ist der Grund, warum wir feiern. Es gibt kein Zwischenstadium, keine Vorhölle, aus der ich rauskommen könnte, wenn meine Verwandtschaft genug bezahlt hat und genug gebetet hat und auf den Knien die Treppen von Petersdom hochgekrabbelt ist, so schön eindrücklich, wie man das im Lutherfilm sehen kann. So funktioniert das nicht. Aber jetzt sprich mal mit den Menschen über solche Dinge. Wie ist denn die übliche Reaktion? Vom müden Lächeln bis zum aggressiven, hör mir auf mit dem Quatsch, lass mich in Ruhe, Gott gibt's nicht und wenn, dann ist er tot. Es wird Streit geben um mich und ihr werdet Streit erleben, wenn ihr mit der Botschaft von mir in die Welt geht. Hat Jesus angekündigt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Und die Torheit äußert sich dann durch den Streit, der entsteht. Und trotzdem ist vermutlich oder sicher genau diese Botschaft nicht nur der Auslöser für all den Streit, sondern auch die Lösung. Was, wenn es mehr Menschen um uns herum geben würde, die genauso denken wie wir, die genauso glauben wie wir, die auch Christen sind, für die es genauso wichtig ist, sich an die Regeln zu halten, Gottes Regeln, die genauso wie wir wissen, dass wir wertvoll sind und deswegen wertvoll miteinander umgehen. Mit Blick auf unseren Predigtext hätte ich da eine Idee. Brandstiftung. Doch Feuer. Ja. Zünden wir ein Feuer an. Wenn wir erstmal grundsätzlich überlegen, wofür ist Feuer gut? Wofür kennt man Feuer? Auch in der Bibel. Klar, wir kennen es als Strafe, als Läuterung. Sodom und Gomorra sind durch Feuer zerstört worden. Und die Hölle stellen wir uns wie so einen ständig brennenden Ofen vor, wie so ein Vulkankrater und alles, was da reinfällt, das verbrennt. Irgendwie nur ewig, permanent. Feuer als Gericht und als Strafe. Wir entdecken Feuer als Wegweise. Die Feuersäule hat das Volk Israel nachts in der Wüste geleuchtet und geführt. Wir kennen den Begriff des Leuchtfeuers als Navigationshilfe aus der Schifffahrt. Als Wegweise. Und Feuer bedeutet die Gegenwart Gottes und zeigt seine Macht. Mose stand vor einem brennenden Dornbusch, aus dem Gott gesprochen hat. Da war Gott gegenwärtig, direkt vor Mose. Und Elia auf dem Berg Karmel, Gott zeigt seine Macht dadurch, dass er das völlig durchnässte Opfer trotzdem in Brand gesteckt hat. Lichterloh gebrannt. Wenn Jesus davon spricht, dass er Feuer auf die Erde werfen will, kann das alle drei Bedeutungen haben. Er wünscht sich Wegweisung. Er sagt aber auch, es wird Gericht geben. Und er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er wünscht sich, Gott ist mitten unter euch. Frage aus dem Bereich Brennen und Löschen. Was braucht es, damit ein Feuer überhaupt brennt? Auch? Dreierlei, mindestens. Und das in der passenden Mischung. Es braucht irgendetwas, das überhaupt brennen kann. Es braucht Sauerstoff, sonst erstickt das Feuer einfach so, als wenn ich jetzt hier vorne, das wäre jetzt natürlich ein hübsches Experiment, hier was drauflege und die Flamme erstickt, weil sie keinen Sauerstoff mehr hat. Katrin hatte gefragt und ich habe dann überlegt und gedacht, nein, ich mache hier keine großen Experimente. Nicht, dass es tatsächlich noch zum Ernstfall kommt. Das Abdenken ist erstickt, weil kein Sauerstoff. Und Ein Feuer brennt in der Regel nicht von sich selbst. Es braucht irgendwas, was das Feuer anzündet, eine Zündquelle. Irgendwas, das genügend Temperatur mitbringt, damit das Feuer überhaupt anfängt zu brennen und damit es am Laufen bleibt. Wie bringen wir das zusammen? Spricht denn was dagegen, die Lieder, die wir aus voller Überzeugung singen, umzusetzen? Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. O, dass doch bald dein Feuer brenne. Es gibt so viele Lieder über Feuer, habe ich zwischendurch mal festgestellt. Wieso sollten wir uns nicht Jesu Wunsch zu eigen machen? Jesus meint, ich wünschte, das Feuer würde schon brennen. Also werden wir zu Brandstiftern. Was braucht es dafür? Nochmal unser Verbrennungsdreieck. Es braucht einen brennbaren Stoff. Etwas, das brennen kann. Es braucht Sauerstoff, etwas, das es ermöglicht, dass das Feuer brennen kann. Und es braucht eine Zündquelle. Fangen wir hinten an. Die Zündquelle sind wir selbst. Das heißt, die erste Frage geht an uns selbst. Nur wenn wir selbst brennen, wenn wir selbst diese Temperatur mitbringen, dann werden wir andere anstecken können. Also, brennen wir für Jesus, für Gott? Brenne ich für Gott? Tust du's? Wisst ihr noch, Lukas 6, Vers 45, wovon das Herz voll ist? Paulus, wir können doch nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Also eigentlich könnten wir so die halbe Predigt mit Liedern. Andere Mal. Vielleicht. Und der brennbare Stoff, das, was wir anzünden wollen, das sind nun mal die Menschen um uns rum. Jetzt ist das mit dem Feuer anzünden höchst unterschiedlich. Beim passenden Luft-Gas-Gemisch reicht es schon aus, auf den Lichtschalter zu drücken und die Bude fliegt in die Luft. Da braucht es nicht viel. Will man Grünschnitt im Garten verbrennen, braucht es schon irgendwie eine Lötlampe oder sowas zum Anzünden, wenn man nicht gerade mit Benzin nachhilft. Das sollte man nicht tun, ihr habt es gehört. Und bis ein richtiges herkömmliches Grillfeuer brennt, also nicht so diese Weber-Gasgrille, sondern so ein richtiges Holzkohle-Grillfeuer, das ist schon Arbeit, bis das richtig glüht. So unterschiedlich werden auch die Versuche sein, mit Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen. Manchmal leicht, manchmal sehr zäh. Und ganz ehrlich, es liegt nicht an uns, wie es funktioniert. Es liegt letztlich am Wirken Gottes. Er benutzt nur unsere Möglichkeiten, die wir haben. Ich meine das ohne jeden Vorwurf. Nicht jeder ist als Missionar geboren, je nachdem, wie man sich das vorstellt. So als, wie soll ich sagen, Nahkampfmissionär. Im Studium gab es jedes Jahr eine Evangelisationswoche. Wir Studenten waren in eine Gemeinde eingeladen und haben da eine Woche lang geholfen bei deren Evangelisationsprojekten. Und ganz ehrlich, sich in Mannheim oder in Schaffhausen Menschen in der Einkaufszone in den Weg stellen und zu fragen, können wir mal kurz über Gott reden? Man gewöhnt sich dran, aber mir liegt's nicht wirklich. Es ist nicht meine Art. Das fällt vermutlich hier im Raum manchen von euch viel leichter als mir. Damals bei Jesus.de im Chat nächtelang schriftlich diskutieren, das war schon eher meine Sache. Das war mir schon lieber. Vielleicht bist du eher so der Guerilla-Missionar und verteilst Hefte und Flyer an deine Nachbarn. Vielleicht lädst du Bekannte oder Kollegen zu einer Veranstaltung ein, die vom Thema wie für sie gemacht ist, und dann überlässt du das Reden anderen. Und ehrlich, auch das ist in Ordnung. Ich habe ein paar Bekannte, 2, 3 mindestens, die stellen jeden Tag einen Bibelvers oder ein kurzes Gebet oder einen Impuls in ihren WhatsApp-Status. Und alle ihre WhatsApp-Kontakte können das lesen. Vielleicht tröstet das den einen, ermutigt jemanden, regt zum Nachdenken an. Vielleicht hilft das jemandem, dessen Feuer gerade eher am Verglühen ist, um das wieder neu anzufachen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man ein Lagerfeuer hatte und das ist runtergebrannt, dann ist ganz unten noch eine Glut, die man nicht sieht, weil da so eine weiße Ascheschicht drauf liegt. Und wenn man dann ein bisschen Papier reinwirft und ein bisschen kleines Holz oben drauf, weil man will ja wieder was zum Brennen haben, und dann reinpustet, wird man feststellen, funktioniert doch immer noch. Die Glut ist noch da, man muss nur wieder ungefähr so. Vielleicht ist dein Glaube momentan eher so wie die Glut unter dieser Ascheschicht. Aber er ist nicht verschwunden. Es gibt die Chance, dass der wieder aufflackert, angefacht wird. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Feuer anzuzünden oder am Brennen zu halten. Aber anfangen muss mal jemand. Warum nicht du? Darf ich euch zu etwas ermutigen, das in einem anderen Zusammenhang eine Straftat wäre? Darf ich euch ermutigen, Brandstifter zu sein? Dabei mitzuhelfen, dass der Wunsch von Jesus umgesetzt wird. Ich wünschte, das Feuer würde schon brennen. Dass ich das mal sagen darf. Vielleicht ist es nicht zwingend dran, dass ihr Gericht predigt. Wobei, wenn es nötig ist, wir können es ja auch nicht verschweigen. Wir können es nicht einfach weglassen, dass es auch eine Hölle gibt. Wir können uns nicht nur auf die schönen Sachen beschränken. Wenn es nötig ist, dann habt keine Angst davor. Aber Wegweisung geben anhand der Bibel und dafür werben, dass der Glaube was Gutes ist, unbedingt. Macht das. Mit dafür zu sorgen, dass Gott in dieser Welt wahrgenommen wird, seine Gegenwart wahrgenommen wird und durch all die guten Möglichkeiten, die ihr schon habt oder die ihr euch überlegt, dazu beitragt, dass das Feuer wächst, sich ausbreitet, noch mehr Menschen angezündet werden. Seid Brandstifter Gottes. Und seid nicht irritiert, wenn es deswegen Konflikte gibt, dann ist es normal. Es wäre eher verdächtig, wenn das nicht so wäre. Konflikte haben durchaus eine geistliche Komponente. Also seid nicht überrascht. Streit muss nicht verkehrt sein und man kann lernen, gut zu streiten. Aber es deswegen lassen? Nein. Seid mutig. Seid Brandstifter. Ich wünsche euch Gottes Segen dafür. Amen.